Buch Esther. Esther, habe ich mal irgendwann gehört, erfahren, heisst auch Hadassah, hebräischer Name. Wir haben eine Freundin, kennen die schon lange, meine Frau und ich. Wir sind beide eigentlich mit ihr ein Zeit in die Stifte. Sie hat Chemielaborantin gelernt, wie ich auch am Anfang. Und eines Tages sagt sie, sie wandert jetzt aus nach Israel, auf Jerusalem. Und dort ist sie arbeiten, in ein Krankenhaus Hadassah, ins Hadassah-Spital. Das ist ein Spital in Ein Kerem, in West-Jerusalem, wo 1961 ist eröffnet wurde, das Spital. Und 1939 hat es schon ein Hadassah-Spital gegeben, auf dem Skopusberg, also mehr ein bisschen im Osten von Jerusalem. Und die beiden Krankenhäuser haben ihren Namen Hadassah von einer Frauenorganisation, die 1912 von Henrietta Zold ist gegründet worden. So im Wikipedia findet man, dass das eine zionistische Frauenorganisation war. Also vor der Staatsgründung von Israel ist die Organisation gegründet worden und noch vor der Staatsgründung das erste Spital in Jerusalem. Und das hat seinen Namen nach der Königin Esther. Da sehen wir das Wappen, die Flagge von dieser Hadassah-Organisation. Der Vers oben ist, Achtung, ich kann nicht wirklich Hebräisch, Aruchat Bat Ami, das ist heilig für die Tochter von meinem Volk. Heilig für die Töchter vom Volk, das ist nach einem Vers aus Jeremia 8,22. Und in der Mitte ist Hadassah. Das so als kurzer Exkurs zu dem Wort Hadassah. Zuerst mal bin ich dem Wort begegnet, bewusst, eben, wo unsere Freundin in diesem Spital hat angefangen zu arbeiten. Jetzt. Esther 5 und 6 ist das auf dem Zettel gestanden, wo die Predigt heute so drüber sein. Frage kurz, wo sind wir? Wir sind bei einer Handlung, die in Susa stattfindet, im Westen vom heutigen Iran. Da sehen wir ein Bild von den Ruinen, die noch dort sind. Das Ganze, die Ruinenstadt, ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und das Bild habe ich dort auch bei UNESCO gefunden. Und das Ganze ist ziemlich im Westen vom Iran, im Grenzgebiet zum Irak. Und irgendwie, wenn man das, ist im Westen vom Iran und auf der Karte sehen, ja, dort nicht einmal richtig angeschrieben, man kann es kaum lesen. Israel. Peng, sind wir eigentlich schon auch gerade mit im Weltgeschehen von heute. Der Iran, der wieder in den Schlagzeilen ist, die Angriffe. Wie geht das weiter? Was passiert da? Wir kommen noch kurz darauf zurück. Wann fängt das statt? In der Geschichte von Israel ist ein bisschen auf und ab und dann hat es die sogenannte babylonische Gefangenschaft gegeben, also die Elite vom Volk, sage ich jetzt mal so, die Künstler, die Handwerker, die Studierten, sind nach Babylon verschleppt worden. Babylon ist untergegangen, ist jetzt Perserreich geworden und schon eine feine kleine Gruppe von Juden konnte zurückkehren ins Land. Und in dieser Zeit sind wir. Es ist so um 400 und etwas vor Christus. Und ich glaube, es sind nicht ganz alle die letzten zwei Predigten auch da gewesen, weil sie da sind. Ich probiere eine ganz kurze Zusammenfassung zu machen, was bis jetzt passiert ist in diesem Buch. Esther, ein Waisenkind, hat in Susa gelebt. Der König hat seine Frau verstoßen und hat unter den Jungfrauen von seinem Reich eine neue Königin herausgelesen. Und das war Esther. Eine außerordentlich hübsche Frau. Der Mordechai, ihr Cousin und zugleich ihr Adoptivvater, also sie ist bei ihm aufgewachsen, hat dann eine Verschwörung gegen den König aufgedeckt. Er tut Dienst im Tor vom königlichen Palast. Und er hat sich vor dem Haman, einem quasi sagen, fast Grossvisier, einem Stellvertreter vom König, nicht niedergeworfen. Der ist wütend geworden und will alle Juden töten. Und ein entsprechender Erlass wird sogar vom König unterzeichnet. Also es ist eine brenzlige Situation. Der Mordechai hat Esther informiert über den Erlass und bittet sie, mach etwas. Mach etwas. Und um was geht es heute? Esther 5 und 6. Und ich nehme mir jetzt das Recht, ich lese euch die Kapitel ganz vor. Und zwar aus der guten Nachricht. Und wenn ich den Text jetzt ganz vorlese, ich würde gleichwohl allen empfehlen, wieder mal, was noch nicht gemacht haben, lese ich das ganze Buch Esther mal durch. Es ist nicht so unheimlich lang und es ist ein spezielles Buch, das für die Geschichte von Israel eigentlich weltwichtig ist. Dann, am dritten Tag, legte Esther die königlichen Gewänder an und ging in den inneren Hof des Palastes, der direkt vor dem Thronsaal liegt. Der König saß gerade auf seinem Thron, der offenen Saaltür gegenüber. Da sah er auf einmal Königin Esther im Hof stehen, aber sie fand seine Gunst und er streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Esther trat heran und berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte sie, was führt dich her, Königin Esther? Was ist dein Wunsch? Ich gewähre dir alles bis zur Hälfte meines Königreichs. Esther antwortete, mein König, wenn es dir recht ist, dann komm doch heute mit Haman zu dem Mahl, das ich für dich vorbereitet habe. Schnell holt Haman herbei, rief der König, damit wir Esthers Einladung folgen. So kam der König mit Haman zu Esthers Mahl. Pardon. Beim Wein fragte er sie, was ist nun dein Wunsch? Ich erfülle ihn dir, fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreichs. Esther antwortete, ich habe eine große Bitte. Wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe und wenn du so gnädig bist, mir meinen Wunsch zu erfüllen, dann komm doch auch morgen mit Haman zu dem Mahl, das ich für dich vorbereiten werde. Dann will ich dir meinen Wunsch sagen. Haman war in bester Laune, als er von dem Mahl bei der Königin nach Hause ging. Doch im Tor kam er an Mordechai vorbei, der nicht vor ihm aufstand und ihm nicht die geringste Ehrerbietung erwies. Haman wurde von Wut gepackt, aber er ging weiter. Zu Hause rief er seine Freunde und seine Frau Scheresch. Er prahlte vor ihnen mit seinem Reichtum und der großen Zahl seiner Söhne und strich voll Stolz heraus, wie der König ihn ausgezeichnet und über alle anderen Fürsten und Minister gestellt habe. Und die Königin Esther, fuhr er fort, hat zu dem Mahl, das sie veranstaltet hat, außer dem König nur noch mich eingeladen. Und auch morgen soll ich zusammen mit dem König bei ihr essen. Aber das alles ist mir vergällt, solange ich den Juden Mordechai im Tor des Palastbezirks sitzen sehe. Da rieten ihm seine Frau und seine Freunde: Lass einen Galgen errichten, 20 Meter hoch, und lass dir vom König die Erlaubnis geben, Mordechai daran aufzuhängen. Danach kannst du unbeschwert mit dem König zum festlichen Mahl gehen. Haman fand den Vorschlag ausgezeichnet und gab sofort den Befehl, den Galgen aufzurichten. Der König konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Deshalb ließ er die Chronik bringen, in der die wichtigen Ereignisse seiner Regierungszeit aufgeschrieben waren. Man las dem König daraus vor und kam dabei zur Stelle, wo berichtet wurde, wie Mordechai die Verschwörung der königlichen Torwächter Bigthan und Teresh aufgedeckt und dem König Xerxes das Leben gerettet hatte. Der König fragte: Was für eine Belohnung, was für eine Auszeichnung hat Mordechai dafür erhalten? Keine, antworteten die Diener des Königs. Wer ist da draußen im Hof? Fragte der König. Eben in diesem Augenblick war nämlich Haman in den äußeren Hof des Palasts getreten. Er wollte sich vom König die Erlaubnis erbitten, Mordechai an den Galgen zu hängen, den er errichtet hatte. Die Diener antworteten dem König: Es ist Haman, der da draußen steht. Ruft ihn herein, befahl der König. Als Haman eintrat, fragte der König ihn: Was kann ein König für jemanden tun, dem er eine besondere Ehre erweisen will? Haman dachte: Da kann nur ich gemeint sein. Wen sonst sollte der König besonders ehren wollen? Deshalb antwortete er: Für den Mann, dem der König eine besondere Ehre erweisen will, soll man ein kostbares Gewand bringen, das sonst der König selber trägt, und ein Pferd mit dem königlichen Schmuck am Zaumzeug, das sonst der König selbst reitet. Man soll Pferd und Gewand einem der höchsten Würdenträger des Königs übergeben, damit dieser den Mann, den der König ehren will, königlich kleidet und ihn auf dem Pferd des Königs über den großen Platz der Stadt führt. Dabei soll er vor dem zu Ehrenden hergehen und ausrufen: So handelt der König an dem Mann, dem er seine besondere Ehre erweisen will. Da sagte der König zu Haman: Nimm schnell ein Gewand und ein Pferd, wie du sie beschrieben hast. Ehre den Juden Mordechai, der in der Torhalle des Palastbezirks sitzt, so wie du es vorgeschlagen hast. Du musst alles genauso ausführen und darfst nichts auslassen. Haman folgte dem Befehl des Königs, kleidete Mordechai königlich, führte ihn auf dem Pferd des Königs über den großen Platz und rief vor ihm aus: So handelt der König an dem Mann, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Danach kehrte Mordechai an seinen Platz im Tor des Palastbezirkes zurück. Haman aber eilte verstört mit verhülltem Gesicht nach Hause. Dort erzählte er seiner Frau und allen seinen Freunden, was geschehen war. Diese, seine klugen Ratgeber, sagten zu ihm: Wenn Mordechai mit dem, dir das passiert ist, zum Volk der Juden zählt, dann kannst du aufgeben. dein Untergang ist besiegelt. So der Text von diesen zwei Kapiteln. Das fünfte Kapitel ist, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ja, es war ein bisschen viel gewesen, ich weiss, aber das fünfte Kapitel ist so ein bisschen zweiteilt. Vers 1 bis 8, Esther plant ein Essen für den König und er nochmal eins, wo sie ihr Anliegen wirklich vorbringen können. Und im zweiten geht es um Mordechai und den Haman. Nach diesen Fasttagen, wie wir im 4. wie das vierte Kapitel eigentlich aufhört, eben, es droht die Vernichtung der Juden. Der Mordechai hat Esther bittet Hilfe. Und Esther hat das Fasten angeordnet, 3 Tage Fasten. Nach dem Fasten legt sie sich königlich an. Man sieht das Bild, wie es ein Künstler sich halt eben vorgestellt hat, wie die Esther hat auch noch ausgesehen haben. Mit prächtigem Schmuck und prächtigem Kleid. Es geht um Tod oder Leben. Man hat gewusst, und so ist so gestanden, wer in den Hof geht, ohne dass er eingeladen ist, der soll tot werden. Außer der König zeigt mit dem Zepter auf ihn oder auf sie. Esther hat Gnade gefunden. Und der König sagt, bis zur Hälfte vom Königreich will er geben. Ob das wörtlich gemeint ist oder nicht, wir wissen es nicht ganz. Aber einfach so, hallo, kannst du dir wünschen, was du willst? Vielleicht ist es ein Zufall, aber aus den Anfangsbuchstaben, was Esther jetzt wünscht, wo ich also nämlich nochmal zu ihr soll kommen, aus den Anfangsbuchstaben von den einzelnen Wörtern, gibt es den Gottesnamen IHWH, also Jahwe. Der Name Gottes kommt im Esterbuch nicht ausgeschrieben vor. Und vielleicht ist er eben doch drin. Der König, nach der Einladung zum Nachtessen, also der Esther geht eigentlich und sagt, hey, kommst du zum Nacht? Der König sagt, oh ja, komm, lass den Haman gerade rufen und sie gehen essen. Aber eigentlich passiert bei dem Essen nicht viel, sondern Esther lässt einfach nochmal ein. Und die Geschichte ist irgendwie so ein bisschen wie eine, ja, hat so ein bisschen Spannung. Irgendwo sieht es fast aus, als ob da ein ganz begabter Regisseur Regie führt, dass das da gut läuft, dass man eine spannende Geschichte gibt. Die Stimmung kippt dann gerade. Der Haman geht hey, begegnet dem Mordechai und er ist gerade wieder sauer. Und da auch etwas, warum nur? Warum neigen? Ich sage jetzt auch mir manchmal, kennen vielleicht etwas, jemanden und er wird so typisiert. Ah, die Aargauer wieder. Ah, die Berner, die Zürcher, die Deutschen, die Juden. So Verallgemeinerungen. Was auch wieder in der Presse manchmal läuft. Die Auseinandersetzung jetzt, ja, wer ist schuld, wer hat es gemacht, wo ist Schuldfrage. Und manchmal kommen sehr, sehr vereinfachte Urteile. Oder gerade auch im Gespräch, wenn jemand etwas sagt. Ja, die Juden wieder. Der Haman ist hässig. Geht heim und rühmt sich. Rühmt sein Reichtum, seine Söhne, er rühmt sich. Ja, der Mordechai, er ist nicht einmal mehr aufgestanden. Er hat sich nicht niedergeworfen, er ist nicht einmal mehr aufgestanden. Man könnte jetzt sagen, er hat es schon ein bisschen provoziert. Und die Ratgeber machen Galgen. Und dann sagt er dem König, er soll einen Lauf hängen. So als ob der Haman zu sagen hat. Es ist, sieht jetzt gerade gar nicht gut aus, eigentlich für Mordechai. Der höchste Beamte im Staat will ihn umbringen. Und aufhängen kann man Galgen, Show, zu Show stellen. Und will das ganze Volk vernichten, das ist immer noch da. Und jetzt kommt so der Twist, der Wechsel. Der König, schlaflos, dann lässt er sich seine Chronik vorlesen. Und er ist auch vielleicht nicht der bescheidenste Mann. Und dort wird berichtet, dass der Mordechai das Komplott hat aufgedeckt. Also, rund 4 Jahre nach dem Ereignis stellt der König, ja, was haben wir ihm für Belohnungen? Ja, er ist immer noch dort so Torwächter, hockt dort im Tor und ja, aber hallo, da sollte man doch etwas tun, hat sogar der König auch zu viel. Und die gleichen Berater, die ihm für die neue Frau da den Schönheitswettbewerb vorgeschlagen haben, sagen jetzt, ja, der hat bis jetzt nichts bekommen und jetzt fragt der Haman, genau der, den der Mordechai auf dem Kicker hat, da wie soll ich einen belohnen, der etwas Gutes gemacht hat für mich. Und der Haman, bescheiden wie er ist, meint natürlich, also das bescheiden ist jetzt ironisch gesehen, gell? Ja, der muss mehr meinen, oder? Also jetzt, aha, königliches Kleid aufs königliche Ross und dann soll man sagen, schau jetzt so ehrt der König jemanden. Das sind seine menschlichen Gedanken. Er tischt quasi gross aus. Auf. Aber der König geht darauf ein. Und sagt genau dem Haman, genau so sollst du jetzt den Mordechai ehren. Was muss das für ein Klopf gewesen sein für den Haman? Und wie spielt alles zusammen, dass die Geschichte jetzt plötzlich so eine Wendung nehmen kann? Es gibt etwa 8 oder 10 Mal, wo man kann sagen, ja, wenn das nicht so passiert wäre, dann hätte es nicht zu dieser Wendung kommen. Und es ist ja nur am Anfang ganz eine kleine Wendung. Die ganzen Juden im Reich sind bedroht. Hier geht es jetzt mal um den Mordechai. Der König sagt eben Haman, der Jude Mordechai, er wird jetzt hier als Jude bezeichnet. Und er macht das auch. Er folgt dem König. Und so ist eigentlich die Spannung, jetzt wird ja noch stärker. Der Mordechai wird geehrt, obwohl eigentlich die Juden zum Tod verurteilt sind. Und der König sagt, der Jude, der vorher das unterzeichnet hat, es baut sich da, einer ist gerettet. Vorerst. Aber es baut sich eine Spannung auf. Der Mordechai geht einfach nach seiner Ehrung, nachdem sie ist präsentiert worden, so ehrt der König einen. So. Schaut mal das Ross an, das prächtige Gewand, der prächtige Schmuck. So ist er auf dem grossen Platz umgeführt worden, ist gesehen worden. Nachher geht einfach zurück ins Tor und eigentlich ist alles wie vorher. Die Rückkehr vom Haman in sein Haus, aber zeigt eigentlich doch, es kommt etwas anderes. Es ist, eben, sie sagen ihm, du, jetzt hast du verloren. Die Junge Gang ist besiegelt. Da geht nichts mehr. Also eine Spannung gibt es beim Haman plötzlich. Der letzte Vers vom 6. Kapitel. In einigen Bibelübersetzungen ist der vor 7. Kapitel, hinter Kapitelüberschrift eingefügt. Noch währenddem, dass der Haman mit seinen Beratern und so da beratschlagt, noch währenddem, dass sie das gesagt haben, sind Diener vom König gekommen, um ihn zum Mahl bei der Königin zu holen. Also zum zweiten Mahl. Er ist noch eingeladen. Es ist gleich noch so ein bisschen, vielleicht besteht doch noch Hoffnung für Haman. Irgendwie. Und mir denkt, in diesem Kapitel kommt Parallele zum jüdischen Volk heftig raus. Es schwebt der Untergang über diesem Volk. Es ist verfolgt, bedrückt. Es gibt da jemanden, der sie vernichten will. Die Parallele wirklich zu heute. Einen wird geehrt. Es gibt gerne wieder berühmte Leute. Ah, das ist Jude. Jüdischer Abstammung. Es gibt kaum ein Volk, wenn man das so sagen, das so viele Nobelpreisträger hat wie die Leute jüdischer Abstammung. Wie geht es weiter? Das ist die Frage, die eigentlich in diesen Kapiteln mit diesen verschiedenen Bildern bei diesen verschiedenen Handlungssträngen aufgebaut wird. Und Esther, die da wirklich das Werkzeug ist. Die Esther, die nach, das war ja vorher, Mordechai, mach etwas. Ja, sie macht etwas, aber sie rennt nicht zum König und sagt, du doch die Juden jetzt einfach begnadigen. Sie spürt, merkt, weiss, der Haman ist der Find. Der Haman ist der, der sie lädt ihn und den König noch mal ein, für, dass sie sich einladen kann, dass sie Gesprächsmöglichkeiten hat. Und wie, das kann ja nicht geplant sein von Esther, dass der König nicht schläft, dass er da merkt, der Mordechai hat etwas Gutes zu tun, dass er ihn ehren lässt und das ausgerechnet durch den Haman. Auch da, eben auch wenn der Name Gottes nicht und der Herr wirkte und der Herr befahl, er macht, er wirkt. Und ich denke, das ist die Zusage, die er gegeben hat, das ist der Bund mit seinem Volk. Er schaut zu ihnen. Und wir haben die Zusage durch Jesus in unserem Leben auch. Jeden Morgen neu ist seine Güte, jeden Morgen neu ist seine Treue. Und es ist schon der Vers, Psalm 121, einer von den wenigen Psalmen, die ich einigermaßen auswendig hatte. Der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Er gibt Acht auf sich, das Volk. Und ich wäre, glaube ich, der Letzte, der würde sagen, in der jüdischen Regierung seien nur Heilige. Nein. Aber es ist sein Volk. Israel ist sein Volk. Und seine Hand ist schützend über dem Volk. Und ich glaube, das gilt auch heute noch. Wie zu Zeiten von Esther. Er hat es nicht zugelassen, dass der Plan der Ermordung wahr wird. Das kommt aber dann erst noch. Und so fing ich das ganz Wesentliche, was das Esther-Buch sagt, das, was ich für mich auch mitnehme. Ich wiederhole, das ist das, was Deborah in der ersten Predigt zum Esther-Buch eigentlich zeigt, mit dem Bild von der Stickerei, die nicht da waren. Wir haben ein Bild gesehen, so mit schwarz, und sie einfach irgendwie eine Linie drauf gesehen. Und das war die Rückseite von der Stickerei. Und wenn man es umgekehrt hat, ein wunderhübsches Motiv. Gott ist am Wirken. Geht man es jetzt gerade sehen? Geht man es verfolgen? Geht man das Bild sehen? Ist noch egal. Er ist am Wirken. Er ist am Wirken, wenn wir es ernst meinen mit ihm, in unserem Leben. Er ist am Wirken bei unseren Lieben. Und er ist am Wirken beim Volk Israel. Man sieht das Bild, ich sehe es im Moment überhaupt nicht deutlich, wie es das aussieht, irgendwann, wenn es fertig ist. Aber im Esther-Buch, mir tut es fast ein Schreit entgegen, auch wenn der Name nicht genannt ist. Gott ist am Wirken und er schaut zu seinem Volk. Und gibt da Mächtige und Einflussreiche und die am lautesten sind und schreien und machen. Egal. Gott wirkt und sein Plan wird ausgeführt. Er hat das letzte Wort. Und wir haben jetzt einen Moment von Stille, wo wir Gott um sein Wirken können bitten in unserem Leben, wo wir mit ihm können reden können. Darf auch jemand laut etwas sagen? Es wäre ein Moment vom Gebet.
Vater, wir danken dir jetzt einfach auch gerade für die Botschaft. Und ja, wir haben natürlich jetzt den Vorteil, dass wir wissen, wie es ausgegangen ist. Aber was das für das bedeutet hat, eben zu dem Königsfall, dass wir auch wussten, wenn das Zepter nicht gegen ihn ausgerichtet wird, dass wir uns sterben. Du hast sie ermutigt. Thank you. du einfach nicht siehst, dass die in deiner Hand liegt und dass dein Wille umgesetzt wird. Manchmal sehen wir es gar nicht. Das ist so manchmal diffus und unklar. Aber ich sage Dank, dass ich dir vertrauen darf. Und wir danken dir, dass du einfach dein Wille umsetzt, dass dein Wille geschieht in jeder Hinsicht. Und wir möchten treu sein, treu auf deiner Seite sein und dir danken, dass du uns führst und leitest und dass wir in dir dürfen sein. Amen.
Amen. Ja, danke, Vater, für deine Treue. Danke für deine Liebe, deine Güte, dein Kümmern. Danke, dass dein Wort Bestand hat und gilt und deine Zusagen Bestand haben. Du bist nicht vergesslich, so wie wir. Herr, was du sagst, das haltest du und so danke ich dir. Danke, dass du zu deinem Volk Israel schaust, Herr. Danke, dass du deine schützende Hand auch übersehen hast. Und danke dürfen wir mit deiner Treue, Güte, deiner Liebe täglich rechnen. Herr, ja, dass wir aufstehen, dass wir wirklich sagen können, heute gibt es einen Tag mit dir, Herr. Und so danke dir, Herr Jesus, für das riesige Geschenk von deiner Liebe, deiner Vergebung. Dein Dasein. Herr, behüte und bewahre du uns, unsere Liebe, unsere Familien und auch dein Volk. Und schenke uns und ihnen deinen Frieden. Amen.